herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wein mit Freunden, der Santivini Podcast.
Wow, schau da ganz hin. Das war ein sehr motivierter Feenstaub heute.
Oder?
Und wir sind mindestens genauso motiviert, würde ich sagen. Herzlich willkommen im Studio Memo.
Hi.
Hi.
Na,
servus.
Benny.
Hallo, herzlich willkommen.
Grüß Gott. Gianluca.
Servus.
Servus.
Antonia.
Dankeschön.
Auch hallo. Da.
Jetzt sind
Servus,
wir alle da. Seid
gehen,
ihr alle hi. Da? Ja. So. Sehr schön, dass wir heute mal wieder hier zusammenkommen in illustrer Runde.
Mhm.
Und ja, Gianluca, wir reisen ja. heute in eine Region, die dir sehr wohl bekannt ist.
Auch den Zuhörerinnen, wie man so schön sagt.
Ja. Weil? Wohin reisen wir?
Zu meinem Vater nach
genau.
Hause.
Ja,
ins Friaus.
Sprich.
In den Trentino.
Ins Trentino.
Ins Trentino.
Ja, und was trinken wir da Schönes?
Wir sind heute bei einer Kellerei, die man auch aus dem Motorsport kennt. Und da darf ich einfach gleich mal, also den Namen, das Wort an den Benny weitergeben.
Genau. Vermutlich kennt jeder diese Kellerei. Und zwar, es hat nichts mit Motorsport zu tun, außer mit einem Sponsoring der Formel 1, letztes und vorletztes Jahr. Ansonsten, wir reden von Ferrari. Und zwar Trento Doc. Genau, um jegliches Gerücht aufzuräumen, nein, Ferrari Trento Doc hat nichts mit Ferrari, dem Auto, zu tun. Hm. Weder familiär noch irgendwie Beteiligungen noch sonst irgendwas, also gar nichts. Aber jeder, auch von den Hörern oder jeder, der schon mal über den Brenner gefahren ist nach Italien, ja. wird Ferrari kennen, weil wenn man nämlich über den Brenner fährt, durchs Trentino, auf der rechten Seite ist Cavit, ein Prosecco-Hersteller, und Ferrari direkt nebeneinander. Und ein ganz großes Ferrari-Logo mit ein bisschen Holzverschlag vorab. Und das ist Ferrari Trento Doc. Genau, was gibt's zu sagen? Giulio Ferrari ist der Gründer dieser Kellerei und eigentlich so eine Art Pionier vom italienischen Schaumwein. Und zwar, es gibt zwei, also meiner Meinung nach und von ganz vielen, es gibt zwei große Leute, die Schaumweine machen können. In Italien, das ist einmal im Franciacorta eine recht große Kellerei und die zweite ist Giulio Ferrari oder Ferrari Trento Doc. Genau, und der ist der bekannte Giulio Ferrari hat den Chardonnay nach Italien gebracht und hat es geschafft, einen Schaumwein auf wirklich super hohem Niveau herzustellen. Und jetzt bringst du mich ganz raus, Antonia.
Warum? Was mache ich denn?
Du spielst deine Flasche rum.
Gar nicht.
Und ich möchte unbedingt trinken.
Das ist gar nicht wahr. Ja gut, also ich kann gerne, während du erzählst.
Wir haben Lust zu
kann
trinken.
Kann ich schon mal, also ich wollte halt einmal kurz was dazu sagen, wie man eine Schaumweinflasche richtig
also,
öffnet.
Also dann machen wir das gleich, dann tut es mir leid.
Mit den Zähnen.
Mit den Zähnen.
mit der Axt im Fall.
Oder mit der Axt, die Zahnspange noch rausnehmen, gell? Dass du hängen bleibst beim Korken.
Ja, auch nicht mit der Krone aufmachen, nur mit dem echten.
Ich kann ja die Drahtkapsel schon mal abbauen.
Genau, die machen wir schon mal ab. Also, Ferrari Trento Doc, Giulio Ferrari Gründer. Und Giulio Ferrari hat 1952 keine eigenen Nachkommen gehabt und hat jemanden gesucht, der die Kellerei übernimmt.
Oh, okay.
Und bekam,
hätten
wir das mal gewusst, 1952, genau. Er ist fündig geworden bei einem... Ja, eigentlich eine Weinhändlerfamilie, und zwar die Familie Lunelli, die bis heute das Weingut führt und auch Eigentümer zu 100% ist.
Also der Giulio hieß mit Nachnamen Ferrari.
Der Giulio Ferrari ist der Gründer, genau. Der hatte keine Nachkommen und hat dann 1952 an Bruno Lunelli, an die große Lunelli-Familie verkauft. Und das ist mittlerweile die dritte Generation. Also den Bruno Lunelli gibt es nicht mehr. Der hat es dann an seine Kinder Franco, Gino und Mauro verkauft und heute ist der Matteo Lunelli, den du sogar mit mir mal kennengelernt hast, Antonio auf der Vinitali. Das ist der italienische schnittige Herr mit einer edlen Frisur.
Kannst du dich dran erinnern?
Ja, natürlich.
Das sind ja alle schnittig in Italien.
Und recht bekannt. Und der hat vor einigen Jahren ist dann Ferrari auch weltweit, also wir sind eigentlich weltweit bekannt, aber recht groß sind sie jetzt auch nochmal geworden, weil die viele Jahre jetzt die Formel 1 gesponsert haben. Der Official Toast, also das Produkt, was auf der Siegertribüne sozusagen verspritzt worden ist.
Die Champagner-Dusche im Trento Doc-Gewand quasi.
Genau, die Champagner-Dusche als Trento Doc.
Ja, ist auch vollkommen okay. Man sagt vollkommen, ja, es ist der italienische Champagner.
Es ist der italienische Champagner mit Franciacorta zusammen, genau.
Richtig.
So.
So, darf ich jetzt? Gerne. Soll ich jetzt aufmachen?
Sonst gibt es, glaube ich, gar nichts mehr.
Zeig mal, wie das geht.
Ja, ihr wisst alle auf jeden Fall schon mal auf Social Media, wie man es nicht richtig macht. Also in diversen Videos, wo den Leuten dann der Korken ins Gesicht oder an den Kopf oder sonst wo hinknallt.
Oder die Flasche auf den Boden fällt, das sind die besten.
Also, da wir ja hier eine Flaschengärung haben und grundsätzlich auch bei Schaumwein, also es gibt der Perlwein, der hat relativ moderate Kohlensäure, sogenannte Frizzante in Italien, ist das hier ein Spumante, ein Schaumwein. Und der hat relativ viel Druck in der Flasche, Druck auf dem Kessel. Deswegen hat er ja auch diese sogenannte Agraffe obendrauf, dieser Drahtkorb, der zugedreht wird, damit eben dieser Korken, der zwar auch von sich aus sich quasi zu einer Pilzform ausweitet im Flaschenhals. Also der hat auf jeden Fall schon mehr Halt in einer Flasche als ein normaler gerader Korken. Also ich glaube, man kann sagen, oder sobald der verkorkt wird, ist er schon noch relativ gerade, sonst kriegst du ihn ja auch nicht rein. Aber wenn du den dann aufmachst, geht der ja sofort in diese Pilzform.
Das kennt ja auch jeder
Pilzform
von zu Hause.
Auf.
Wenn man das mal rausgemacht hat, liegen gelassen hat, dann wird der doppelt so groß wie die Öffnung. Oder
genau.
Größer ist die Öffnung.
Trotzdem würde er alleine nicht halten. Deswegen, sobald ihr eben diese Metallkapsel abgemacht habt, ist ja meistens so eine Vorrichtung, um es abzumachen, dreht ihr die Agraffe auf und in dem Moment, wo ihr die Agraffe aufgedreht habt, muss immer wirklich ein Finger auf dem Korken bleiben. So, weg von der Technik, Richtung Benni. Nein, alles gut. Ich mache die Agraffe ab. Ich kenne auch viele, die tatsächlich mit der Agraffe den Korken abmachen. Das, also zum Beispiel weiß ich das von Pino, von Laurent Perrier. Das beeindruckt mich immer sehr, dass er mit der Agraffe abmacht. Und dann sagt man ja, man hält den Korken und dreht die Flasche.
Ja, genau.
Und speziell, wir haben hier wirklich eine sehr luxuriöse Version von Ferrari Schaumwein. Deswegen wirklich nur ganz leicht
Flop
kommen lassen. Also gar nicht so richtig poppen bottles, so richtig extrem, sondern eben relativ leicht kommen lassen. Und hier, Gianluca, jetzt ist er schon in diese Pilzform gegangen. Benni, darf ich dir gleich mal
Du
riechst, aus der Flasche gleich.
Sofort.
Kommt gleich eine krasse Aromatik raus. So, mein Lieblingsgeräusch. Ach, schön. Farbe ist schon mal sensationell schön. Der fließt richtig Gold ins Glas, oder?
Ja.
Ja, das würde ich jetzt aber auch mal sagen. Wir reden ja immer so ein bisschen als erstes über die Farbe. Tasting beginnt immer mit Farbbestimmung, dann mit Geruch und dann mit Geschmack. Und da kann man jetzt endlich mal vor einem weißen Hintergrund bestimmen, sagen, das ist goldgelb, oder?
Absolut.
Ja, aber volle 100%.
Richtig schönes Weißgold, wie wir Frauen es gerne haben. Boah, also Bouquet ist natürlich... Wow. Memo. Geruch.
Erzähl uns ein bisschen was.
Was sagst du?
Was riechst du mit deinem Näschen?
Was sagst du?
Was riechst du?
Ich finde, man hat als erstes dieses wirklich Hefige schon in der Nase und dieses leicht Nussige, so geröstete Nüsse.
Stimmt.
Das hast du aber auch oft, wenn es lang auf der Hefe gelegen ist. Der ist 54 Monate.
Das ist so
4,5
krass.
Jahre auf der Hefe gelegen.
Also wir erklären gleich nochmal für alle, die jetzt vielleicht auch heute erstmal zum ersten Mal bei uns reinhören, erklären wir auf jeden Fall gleich nochmal kurz, wie Schaumweinproduktion funktioniert und warum, was das bedeutet mit diesem auf der Hefe. Aber wir bleiben kurz trotzdem in der Aromatik.
Dann hast du hinten raus so dieses bisschen knackige grünen Apfel. Du hast so einen Granny Smith Apfel.
Oder? Was sagst du, Gianluca?
Ich finde leichte Zitrus und dieses typische Brioche, was wir schon mal öfters hatten bei so Schaumweinen.
So ein,
ne?
so ein Hauch Mandel.
Geröstetes Brot von der Brioche fast.
Eine frische Brotkruste, oder? Ja. Wenn du so einen frischen Brotleib anschneidest, frische Brotkruste. So, also hier bei Schaumwein würde ich sagen, durchaus.
Tschüss.
Salute, Chin. Memo. Schaumwein verkosten.
Endlich
also normalerweise. Normalerweise schwenken wir ja bei der Weinverkostung das Glas, um die Aromen zur Nase zu öffnen. Macht man das jetzt bei Schaumwein, ja oder nein?
Eigentlich
was sagst
nicht,
du?
Weil er verliert ja Kohlensäure.
Aber im Genuss.
Man macht es immer
aus
Gewohnheit. Ja, ich mache das immer aus Gewohnheit.
Du, wie war das bei der Weinmesse? Hat der Kossi irgendwann das Wasser gespuckt und du hast angefangen, das Wasserglas zu schwenken, bevor du trinkst. Also wir machen das, glaube ich, wirklich automatisch. Aber zum Genuss nicht. Aber ich glaube, in der Verkostung, um die Aromen so ein bisschen zur Nase zu öffnen, kann man das schon durchaus machen, oder?
Ja, so ein bisschen. Halt vorsichtiger, nicht den hier.
Genau, ja.
Wobei man sagen muss, natürlich ein Spumante, ein gescheit gemachter ist, auch wenn du den ein bisschen im Glas zwirbelst, ja, verliert er nicht die Kohlensäure, dass er nichts mehr hat.
Sollte er auch nicht.
Wie wir jetzt hier haben, natürlich.
Gianluca,
super Geschmack. Feine Perle. Mhm. Das erste, was mir auffällt.
Ja, so ein Schaum, der so den ganzen Mund ausfüllt und ja, dann wieder weg ist, ohne dass es irgendwie stört.
So, Stichwort Perle. Jetzt verrate ich euch auch endlich, was wir hier gerade aufgepoppt haben. Und zwar ist das von Ferrari ein Jahrgangsschaumwein. Ein Trento DOC ist eben die, Trento ist ja die Region, DOC, Denominazione Origine Controllata. Und das ist eine Vendemmia, also Jahrgang, oder Vendemmia ist die Weinernte, 2018, Linie Perle. Mhm. So, genau. Jetzt wisst ihr nämlich auch mal, was wir hier im Glas haben und warum das hier auch so schön brotig ist. Ist ein Brut, hat also nicht wahnsinnig viel Restzucker. Ich finde, das merkt man auch. Er ist eigentlich schon recht trocken.
Ja, schon. Ich finde es angenehm.
Eine leichte Süße ist dabei.
Staubtrocken, aber
ganz leicht.
Und es ist ein Blanc de Blanc.
Ein Blanc de Blanc heißt, Gianluca, weißt du noch, was Blanc de Blanc bedeutet?
Nein, deswegen erklärst du es uns ja jetzt wieder, weil ich vergesse ja die Sachen.
Ein Blanc de Blanc ist ein Weiß von Weiß quasi. Also es ist
weiß
ein
aus weiß.
Weiß aus Weiß. Ja, Entschuldigung, ich weiß, der Benny ist ja seit seinem Ausflug in die Champagne der Native Französisch Sprecher. Blanc, also Weiß aus Weiß. Sprich, es ist ein Champagner, der aus nur einer Rebsorte gekeltert wird, nämlich Chardonnay, was eine weiße Rebsorte ist.
Punkt. Yes. Also ein Trento DOC, kein Champagner.
Ja, habe ich Champagner aber gesagt?
Ja, tatsächlich. Siehste? Ich wollte es nur klarstellen.
Ja, ich bin einfach so neidisch, so dass du...
Aber es ist so lecker.
Aber eine kurze Frage. Blanc de Blanc, bedeutet das, dass es automatisch eine hundertprozentige Rebsorte Chardonnay ist?
Ja, also weiß aus weiß müssen, also früher war das so, dass sie aus weißen, also berichtige mich, dass es aus weißen Trauben gemacht worden ist. Gerade beim Champagner, wie du eben richtig sagst, war es eben so, dass ja viel Pinot Noir auch mit drinnen ist. Und beim Blanc de Blanc ist das 100% nicht so, also da müssen weiße Trauben sein. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob ein Blanc de Blanc immer 100% Chardonnay sein muss.
Nee, nicht zwingend. Blanc de Blanc kann auch heißen, nur weiße Rebsorten. Es kommt auf die Region an. Ich glaube, in der Champagne muss es Chardonnay
muss
sein.
Es Chardonnay
gibt
sein.
Natürlich. Ansonsten nur Pinot Noir und Pinot Meunier. Pinot Meunier ist Schwarzriesling. Der hat auch so eine dunkle, das darf auch nicht mit drin sein.
Da kann ich jetzt auch wieder kurz mit Pinot-Wissen von Laurent Perrier glänzen. Man sagt nicht mehr Pinot Meunier, man sagt nur noch Meunier.
Meunier, Entschuldigung.
Was du wüsstest, wenn du die Folge gehört hättest,
kein,
aber... Shoutout an den Pino.
Ich bin ja kein Native, ich kann es nicht wissen.
Aber man sagt nur Meunier tatsächlich. Aber das finde ich auch interessant mit dem Blanc de Blanc, weil wir haben ja auch zum Beispiel von Valdo Spumanti einen Blanc de Blanc.
Eis.
Ja, Eis und auch den Aquarius. Ja, und den Aquarius. Das sind auch Blanc de Blanc.
100% nicht Chardonnay.
Nicht Chardonnay. Ja, vielleicht
das ist alles
Chardonnay
außer
mit
Chardonnay.
Drin. Genau, aber ja, es ist sicherlich eine Vorgabe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei Trento DOC da schon auch die Vorgabe so ist, lange Rede, kurzer Sinn, das ist auf jeden Fall ein 100% Chardonnay.
Genau.
Und ich habe euch ja über die Rebsorte auch schon immer wieder erzählt, dass die Winzer die Rebsorte Chardonnay die weiße Leinwand nennen, weil man sie so geil bespielen kann. Also du hast halt wirklich eine Rebsorte, die dir alle Möglichkeiten gibt. Und das macht sie so prädestiniert.
Ist ja auch in jeder Region einfach und ist immer unterschiedlich.
Und sie hat gute Säure. Die brauchst du für die Schaumweinproduktion. Und ja, weiß ich nicht.
Gerade wenn es ein bisschen kühler ist. Ja. Also die besseren Lagen im Trento DOC sind ja auch weiter oben am Berg, weil es einfach nicht ganz so warm ist und dadurch kriegst du ein bisschen mehr Säure rein. Und gerade bei einem Jahrgang, der auch ein paar Jahre so überleben sollte, brauchst du halt Säure.
So Memo, jetzt würde ich dich mal bitten, ob du vielleicht einfach so in 3 Sätzen nochmal kurz die Schaumweinproduktion erklären kannst.
In 3 Sätzen, bitte.
Dürfen auch 4 sein.
Ich versuch's. Du hast ja Stillwein. Der fertige, praktische, stille Wein ohne Kohlensäure, ohne irgendwas. Der kommt in die Flasche, es wird Hefe und es wird noch ein bisschen Zucker zugegeben. Rektifiziertes Traubenmostkonzentrat oder irgendwas, was aus der Traube kommt, damit die Hefe arbeiten kann. Dann kommt Hefe in die Flasche, es wird verschlossen, meistens mit einem Kronkorken. Und dann arbeitet die Hefe und dadurch entsteht Kohlensäure unter dem Verschluss praktisch. Wenn es fertig ist, wird die Hefe abgeschlagen, es wird nochmal aufgefüllt, dass die Flasche wieder voll ist und verkorkt.
Ich war einmal beim Degorgieren
so kurz,
dabei.
Wie es irgendwie.
Nein, war super. Degorgieren ist ja auch ein emotionaler Moment, auch für den Winzer. Und ich hatte einmal das Glück, dass ich bei Kettmeier in Südtirol
machen die das auch in
dabei
so
sein durfte. Also er hat eine Flasche für uns degorgiert. Und das raucht ja danach richtig. Also es ist schon toll. Also es raucht so richtig raus.
Aber machen die das auch mit so einem Stickstoffbad? Du ziehst ja die Spitze durch so ein Stickstoffbad, dann friert das oben ein und dann kommt so ein Hefefropf rausgeschossen.
Und er hat es halt quasi rausgeholt und hat dann die vor uns, also quasi vor unseren Augen live, einmal eine Flasche für uns degorgiert. Cool. Ja, es war schon sehr cool. Ja.
In dem Fall war es ein bisschen die urige Version und zwar nur Eiswasser.
Eiswasser
und ist das so?
Ja, Säbel. Es war nur in Eiswasser drin. Dass die, dass der Hefepfropfen, der in der Flasche war, am Flaschenhals eben gefroren ist, dass er es ein bisschen rausschießt.
So wie wir ja in jeder Folge erzählen, dass Gianlucas Papa aus allen Regionen dieser Welt kommt,
richtig,
so erzählen wir ja fast in jeder Folge, dass ich mal am Gardasee gelebt habe. Und da hatte ich tatsächlich das
aber
Glück.
Wo denn genau?
In Bardolino.
Ah, dann ist ja verrückt.
Aber ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich mal eine Kellereiführung alleine bekommen habe bei Ferrari. Und diese unendlichen Keller unten, dann natürlich auch wirklich noch diese alten, heute wird ja sehr viel mechanisch, also man muss ja diese, damit sich die Hefe dann im Flaschenhals sammelt, müssen die ja geneigt werden, die Flaschen müssen ja auch immer wieder gedreht werden, diese sogenannte Remouage auf Französisch, dass es halt immer wieder gedreht wird, ne? Korrigier mich.
Ja.
Und da, die haben noch ganz viel so alte von diesen Ständern, wo du die Flaschen so also reinsteckst, so Rüttelpulte. Und heute wird es viel automatisiert in diesen Giropalett, wo das dann durch eine Maschine, durch einen Arm, also Hebel quasi, war auch bei Ferrari ist ja lächerlich, wenn du das alles noch händisch machen müsstest.
Ich bräuchte so 3000 Angestellte, um das Rütteln.
Ja, vor allen Dingen, du hast ja auch, doch glaube ich, bei Ferrari im Trento hast du, glaube ich, schon auch viel Arbeit im Weinberg. Auch bei der Weinlese, also ich denke, die haben auch viele Weinberge, wo du nur händisch lesen kannst. Und da.
Obwohl man das ab und zu noch sieht, gell? Manche Flaschen, jetzt nicht Ferrari, aber andere haben so einen Rüttelstrich unten. Mhm. Wenn man mal unten auf die Flasche schaut, da ist so ein kleiner weißer Strich, da sieht der Kellermeister, wie weit er die Flasche gedreht hat.
Das ist ja ein geiler Funfact, den wusste ich nicht. Wo ist das? Meinst du, das ist hier bei dir?
Ich schicke dir ein Foto von einer anderen Kellerei. Gerade vom Wochenende. Da kannst du das zeigen, da ist ein weißer Eddingstrich oder ein Kreidestrich unten drin.
Mhm. Das ist witzig.
Ja, da, wo es noch von Hand gerüttelt wird, machen sie das, weil dann sieht der Kellermeister, wie weit er die Flaschen gedreht hat, wenn er durch den Keller geht.
Das ist ja geil.
Mhm.
Weißt du noch, wir beide waren auch mal bei einer Kellerei.
Meinst du bei der netten älteren Dame?
Bei dieser netten älteren Dame, die dann noch reingeklettert ist in ihre, die war ganz klein und schmächtig, war auch am Gardasee und machen auch Schaumwein. Und die ist wirklich noch, die geht wirklich noch, weil die eine Mini-Produktion machen, mit ihren 85 Jahren geht die noch jeden Tag in den Keller und dreht ihre Flaschen selber. Also es war wirklich, es ist schon eine Handwerkskunst noch, muss man sagen. Ich habe noch was Spannendes gerade entdeckt, als ich hier gerade gesucht habe nach diesem Kreidestrich, habe ich entdeckt, es steht hier unten auf dem Rückenetikett Sboccatura 2024. So, was bedeutet denn dieses 2018? Der ist nicht 2018 auf die Flasche gezogen, sondern es ist der Jahrgang 2018 von den Trauben, die geerntet wurden. Und er ist aber, Sboccatura ist degorgieren auf Italienisch, das Degorgement.
Degorgieren.
Oder
also die Hefe raus aus der Flasche.
Genau, das ist 2024 passiert und das habe ich glaube ich auch schon mal in irgendeiner Folge erzählt, wenn du halt noch alten Champagner oder sowas im Keller hast, wenn da kein Jahrgang draufsteht, weil die meisten Champagner, wenn es nicht Jahrgang ist oder Vintage, haben ja keinen Jahrgang, dann weißt du ja nicht, ist der jetzt 100 Jahre alt oder weißt du, wenn du beim Opa im Keller noch was findest oder so. Und deswegen ist es jetzt auch modern, dass man auch auf Nicht-Jahrgangsschaumweinen zumindest draufschreibt, wann sie degorgiert wurden. So.
Das ist aber ganz praktisch, um mal zu wissen, woher das kommt.
So viele Infos.
Von wann das ist.
Sorry.
Obwohl Non-Vintage-Champagner ja auch eher für früheren Konsum ausgelegt ist. Jahrgangs-Champagner ist ja immer eher was noch reifen kann, was du aufheben kannst.
Was würdest du sagen, wann hat der das, also ich finde ihn ja jetzt schon sensationell, aber was wäre aus eurer Sicht das perfekte Trinkfenster für den?
Der macht schon Spaß, aber ich
wechsle. 3-4 Jahre.
Ja.
Echt?
Max 5-6 Jahre, dann fängt er an, so reife Töne zu kriegen. Das muss man halt mögen.
Genau, das muss man mögen. Das ist dann eben auch für die Leute, wenn die oft mal sowas ganz, das wird dann natürlich dann ein bisschen gelber, dunkelgelber im Glas und hat einfach diesen krassen Hefegeruch dann noch mehr. Okay. Und das ist dann einfach so ganz, der wird dann.
Ja, das geht dann auch so ein bisschen in diese modrige, bisschen pilzige Richtung. Das muss man wirklich mögen.
Also einfach lagern noch mal ein paar Jahre und dann
pilzig
aufmachen.
Jetzt nicht.
Ja.
Einfach ein bisschen kräftiger. Der Geschmack wird kräftiger. Ähnlich wie bei Chardonnays, was du ja in dem Fall jetzt sogar hast. Also ein Chardonnay, umso länger der im Fass ist oder umso länger den du dann hältst, desto älter und kräftiger wird der in irgendeiner Form. Und dann ist es halt eben nicht mehr dieser frische Trinkfluss, den du hast, sondern das muss man dann eben mögen, wie du schon sagst.
Und der verliert auch ein bisschen Sprudel über die Zeit, der wird immer
noch feinperliger.
Wobei du vermutlich
weniger noch
den auch in 10 oder 20 Jahren noch trinken kannst, weil das ist natürlich jetzt schon, also unter Giulio Ferrari, was sozusagen das
Prestigeprodukt.
Prestigeprodukt von der Kellerei Ferrari ist, Giulio Ferrari ist auch ganz rar. Können die das schon? Also die können Weine, wie gesagt, es gibt zwei Kellereien, kann man jetzt auch offen sagen. Meiner Meinung nach, das ist einmal Cattel Bosco und einmal Ferrari, die alten, also die Schaumweine aus Italien alterungsfähig machen können, und zwar wie Champagner.
Ja.
Und zwar wirklich lang. Giulio Ferrari kannst du nach 20, 30 Jahren saufen und ist hervorragend.
Saufen vor allem.
Genießen.
Genießen.
Alle anderen tun sich schwer.
Das sind dann eher
Schaumweine, die für einen frischen und Spaß
Party die dann auch Genuss sind. Super früh einfach reif werden, ja. Und es macht keinen Spaß. Ja. Also finde ich zumindest, manche Leute mögen das, aber.
Dann habe ich jetzt gleich zwei Fragen an den Gianluca.
Oh.
Also, das klingt ja jetzt so, als wäre das schon ein bisschen was Besseres, was wir da in der Flasche haben, oder?
Ich denke doch.
So, und wenn wir über Champagner nachdenken, klar, es gibt auch beim Lidl Champagner, das weiß ich schon, aber wenn wir jetzt über die großen Champagnerhäuser nachdenken, die haben ja schon auch ihren stolzen Preis. Was würdest du jetzt denken, dass der kostet, oder was wäre er dir wert?
Ach, wert, also ich glaube dadurch, dass, wie gesagt, das so die... Das Champagner aus Italien ist, würde ich schon sagen, dass wir ab 30 Euro starten sollten. Mhm. So 29, 28 Euro hätte ich jetzt gedacht.
Ja, bist nah dran. Es sind 35,90.
Okay, genau. Wunderbar.
So.
Läuft.
Nee, warte hier.
Nehmen
wir. Na, das ist jetzt.
Hey, lachen.
Ja. Hier ist die Kasse.
Mann.
Da klingelt die Kasse.
Ich bin doch hier die Kasse. Ich bin das Finanzamt.
Man muss in dem Fall natürlich schon sagen, schon 2018 ist der Jahrgang. Das heißt, 24 dann von der Hefe entfernt, 4, 5, 6 Jahre ist es natürlich mal rumgelegen. Und deswegen kommt so ein Preis auch meistens zustande.
Das
ist
mindestens auch 54 Monate, kann aber auch länger sein, das entscheidet ja immer der Kellermeister.
Ich bin ja auch so ein Mathe-Genie. Wenn du mir einfach jetzt mal so 54 Monate sagst, hätte ich aus dem Stand keinen Plan, wie viele Jahre das sind. Aber gut,
4,5. Ein Jahr hat 12 Monate.
Ja gut, aber warum, also wenn er, helft mir kurz. Er ist Jahrgang 2018, das heißt, da ist der Wein produziert
im
worden,
September
der Grundwein, die Lese,
geerntet.
Das genau, Lesegut die Lese. Aus 2018 genau, ist sie. Zu einem Wein
das dauert ja auch noch mal.
Produziert worden, und 2024 ist er degorgiert worden. Mhm. 54 Monate war er auf der Hefe. Mhm. Wo sind
Jahre.
Diese 19, anderen eineinhalb 20, Jahre hin?
Ja, der Wein muss ja auch gemacht werden.
Der Wein muss gemacht werden.
Stimmt.
Und es ist immer eine Mindestangabe. Wenn der Kellermeister probiert und sagt, das passt nicht.
Berechtigte Frage.
Ja, absolut.
Dann lässt er ihn länger drauf. Das ist ja seine Entscheidung.
Das heißt, der muss ja auch schon reifen eine Zeit lang. Wobei, ich weiß zum Beispiel, dass, also normalerweise wird ja Weißwein, gut, es ist regionsabhängig, aber normalerweise geht Weißweinernte so im August los in Italien, so um in dieser Region vor allen Dingen, bevor das Rebgut zu reif wird.
Und das Wetter schlecht wird.
Oder das Wetter schlecht wird oder es hagelt oder genau. Aber ich glaube, dass man da deutlich früher ernten muss, ne? Weil ja der Grundwein eine richtig krasse Säure braucht.
Ja, damit du auch die Säure hast und die Trauben einfach nicht überreif sind.
Genau. Und dann, das heißt, dann produzieren die den Wein und dann fangen die erst im Jahr drauf überhaupt an, da die Zweitgärung in der Flasche zu machen, bis der Wein auch schon ein bisschen...
Genau.
Ja, dann kommen wir da auf die 6 Jahre hin. Also ich meine, es ist spannend zu wissen.
Das ist ja bei jedem auch anders. Die können ja auch den Stillwein zum Beispiel noch ein Jahr auf der Flasche lassen und dann anfangen, Schaumwein draus zu machen. Das entscheidet ja jede Kellerei selber.
Darf ich euch sagen, dass ich es krass finde, wie elegant der ist für 54 Monate auf der Hefe? Ja, findest
super.
Du nicht?
Ich finde es ein ganz, ganz toller Tropfen.
Weil ich mag ja bei Champagner oft dieses Überhefige nicht. Das ist mir zu viel.
Mir auch, ja.
Gell? Dieses Brotige und diese brutale Kohlensäure. Die Champagner oft hat.
Ja, und
hat.
Auch Säure. Champagner hat nochmal deutlich mehr Säure als das.
Das liegt an der Region, oder?
Ja, klar, weil es ein bisschen kühler ist, alles in allem, würde ich sagen. Und weil die schon sehr auch drauf achten, weil Champagner immer dieses Image hat, dass du ihn aufheben kannst. Die wollen ja, dass der viel Säure hat, dass der einfach langlebig ist auch.
Und warum hat er so eine elegante Kohlensäure?
Das warum kommt durch das so lange fein? Hefelager.
Weil er ein Italiener ist.
Umso länger das Hefelager ist, umso feiner wird die Perlage.
Sorry, also...
Nicht so brutal meinst. Ja. Aber die ist ja wirklich überelegant. Also das ist jetzt, manchmal bei manchem Champagner, wenn du da einen Schluck trinkst, wie ich ja immer so gerne sage, kannst du dich als Frau nicht mehr
dominant.
Elegant unterhalten, weil du immer wieder aufstoßen musst. Ja, ich habe mir wieder mal vorgenommen, wie immer, heute mal nur wirklich zu nippen, nur ein Schlückchen zu probieren, zack, da war er dahin, da der Vorsatz. Naja, aber bei so einem Tröpfchen, da kann man auch einfach nicht Nein sagen, oder? Nee, also da,
der ist toll.
So.
Ja, also vielleicht nochmal kurz zu eurer Erklärung, auch was so ein Preis von so einem Schaumwein zustande kommt. Ich hatte jetzt das Glück, dass wir, also wir auch wirklich viele Schaumwein-Kellereien die letzten Monate besichtigt haben. Und es ist wirklich Wahnsinn, auch für die Zuhörer, so ein Preis, auch von so einem Champagner oder jetzt von so einem Produkt, ist natürlich schon stolz. 35 Euro ist jetzt nicht was, was du eigentlich jetzt so jeden Tag mal schnell zwei Flaschen wegmachst. Aber die allgemeine Geschichte dazu und was da für Kapital bei den Kellereien im Keller liegt,
absolut,
ist Wahnsinn. Du musst dir vorstellen, schau, die haben 2018 den Wein geerntet und jetzt 24 dann fertig gemacht, 24, 25 jetzt verkauft. Das wird jetzt noch das ganze Jahr über. Dieses Jahr ist dieser Jahrgang aktuell. Das heißt, diese ganze Zeit nimmt das Lagerplatz weg.
Ja.
Das nimmt Energie weg, weil entweder, ob du es jetzt per Hand machst oder in so einem Giropalett, ist das einfach brutal, was da an Arbeit dahinter steckt.
Übel. Wenn du das auch mal mit reinrechnest,
die Vorkasse.
Genau, weil das ist bezahlt. Kosten, also die Weine sind bezahlt, die Flaschen sind bezahlt und zwar halt 6, 7 Jahre schon. Die Korken sind bezahlt. Das müssen die alles auf die Seite tun, um dann erst sozusagen Geld zu kommen, wenn sie es uns verkaufen.
Ja, klar. Und das ist ja immens, weil du hast ja, ein Stillwein wird gemacht und ein Jahr später verkauft im Normalfall. Außer er kommt ins Holzfass, dann vielleicht 2 Jahre später.
Ihr kennt es natürlich.
Oder das sind ja 4,5. Also genau. Das ist ja ewig lang, dass es im Keller rumliegt und dann darf er es erst verkaufen.
Mhm. Gerade bei uns, wo im Dezember die Leute ja schon anrufen und fragen, wann der neue Jahrgang wieder da ist.
So nervig. Halt,
haben sie schon 27?
Haben sie schon Jahrgang 27
Stichwort im Haus. Lugana.
27.
Also das ist, das sind einfach wirklich, also die Schaumweinproduzenten, klar, wird dann auch vermutlich in irgendeiner Form Geld verdient, logischerweise, aber dieses Investment, was die haben, das darf man nicht, vergessen, gerade in der heutigen Zeit, wo ja gerade dieses Billig irgendwie immer mehr kommt und wo man irgendwie schaut, jeder beschwert sich über die Preise und so weiter. Das ist ja einerseits alles richtig, nur ich glaube, dass man wirklich versuchen muss, den Leuten zu erklären, dass Qualität oder verschiedene Sachen auch mittlerweile wieder ihren Preis haben. Ja, weil sonst kaufst du es halt irgendwo, irgendwas, ja, Stichwort Discounter, die einfach dann Milliarden von Flaschen für Discounter A, B, C, D, E abfüllen. Immer das gleiche Produkt, nur ein anderes Label vorne drauf. Das ist einfach was anderes und man sollte lieber weniger und dafür was Gescheites essen und trinken.
Jetzt kann ich dir auch sagen, zum Thema Kostenpunkt, vielleicht magst du mal den Korken nochmal nehmen, Gianluca, der hat absolut keinen Eigengeruch. Und das heißt, dass die richtig guten Kork auch einkaufen, weil wie viele Korken hast du, die einfach trotzdem irgendwie so ein Gerüchlein haben?
Ja, und der
auch
ist ganz fein, der Korken.
Genau.
Wenn man sich mal den anschaut.
Der hat eine richtig gute Qualität auch, der Korken. Ja. Und was ich jetzt übrigens mal fragen wollte, glaubt ihr, wenn ihr das irgendwo reinmogelt in eine vielleicht No-Name-Champagner-Verkostung, glaubst du das, also könnte der sich reinmogeln?
Ja, wenn du Ahnung hast, nicht.
Glaube ich auch nicht.
Okay. Nee, weil er nicht hefig genug ist.
Zu wenig hefig.
Okay. Da ist er zu sehr Italiener.
Weil ich weiß, eine deutsche Sektkellerei, die haben sich mal bei einem, ich weiß es nicht mehr genau, ob es Cremant oder Champagner war, also ich weiß, es ist eine völlig andere Welt, aber die haben sich auf jeden Fall mal in irgendeinen französischen Bewerb irgendwie geschafft, sich einzuschleichen und haben sehr, sehr gut abgeschnitten.
Prinzipiell geht das ja auch, aber der große Vorteil von so italienischen Produkten ist ja, dass die einfach ein bisschen zugänglicher gemacht sind. Ich meine, ich liebe Champagner, aber du musst es halt auch mögen, weil es immer frischer, knackiger ist. Sowas ist ja viel geschliffener, viel runder. Du hast nicht so eine spitze Säure, es ist schneller zugänglich, weicher, ja.
Also ich will jetzt nicht in der Folge über diesen Wein von einem anderen Wein anfangen, aber wir hatten ja wirklich von Cardel Bosco den Anna Maria Clementi auf der Vin Italy und da sitzt du da und es ist, und ich bin kein Schaumwein-Fan, muss ich dazu sagen, weil es ist mir eben oft zu viel Kohlensäure, zu viel Säure, ich brauche das auch so ein bisschen zugänglicher alles, so ein bisschen verträglicher, aber das ist schon, also gut, klar,
Anna Maria Clementi
ist eine komplett andere Baustelle, aber auch der finde ich schon.
Von Ferrari könnte der Giulio Ferrari sich vermutlich reinmuggeln, so eine Champagnerverkostung. Da hätten beide, sowohl Cardel Bosco, Anna Maria Clementi, als auch Ferrari, Giulio Ferrari, hätten da groß, also die würden da mitspielen können.
Das ist ja, du hast den Vergleich jetzt auch, so ein Cardel Bosco, Anna Maria Clementi ist ja viel hefiger, viel breiter am Gaumen.
Aber auch so auch weich.
Ja. Genau.
Aber so schön weich, musig von der Kohlensäure, also richtig schön zu trinken.
Also der Pelé ist ein sehr feiner, süffiger Schaumwein.
Mega, ja super.
Den, was wir gerade trinken.
So, und sowohl von seiner Zugänglichkeit her oder von seiner Struktur als auch vom Preis kann man sich den mal, als wenn man Gäste hat oder auch so, einfach mal als Aperitif gönnen. Gianluca, was würde man aber dazu essen aus deiner Sicht?
Also aus meiner Sicht matcht der total mit meinem Menüplan.
Weil, der da wäre.
Ich liebe Vitello Tonnato. Passt der super dazu. Ja. Dann passt der jetzt perfekt zu Spargel. Spargelzeit ist der richtig gut.
Mit so einer bisschen dickeren Soße auch.
Schönes Risotto, aber so Zitrusrisotto zum Beispiel, nicht so was Schweres. Also es ist schon eher was zu leichten Gerichten. Weißer Fisch, gedämpft oder gegrillt. Es kann auch ein Garnelen-Carpaccio mal sein. Finde ich auch mega. Einfach mal was Neues probieren. Offen sein dafür.
Bisschen Zitrone drüber geträufelt, oder?
Eben.
Geträufelt.
Ja, wie sagt man das sonst?
Geträufelt.
Geträufelt. Da würde ich ja jetzt, da würde ich ja um Geld wetten sofort wieder.
Wow.
Das finde ich ein gutes Wort.
Hol einen Geldbeutel raus.
Aber wie gesagt.
Man sagt schon geträufelt, oder?
Hört sich auf jeden Fall sexy an. Ist gut.
Ja, das hast du richtig. Sag's mal nochmal.
Geträufelt.
Wow. Aber ich habe gerade keine Zitrone da, deshalb einkaufen und ausprobieren.
Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen.
Das ist, glaube ich, auch das Richtige. Auch gerade zu diesem Risotto, was so ein bisschen dieses schlotzige, cremige hat, glaube ich, funktioniert das extrem gut.
Übrigens, wenn ich auch mal einen Kochhack einwerfen darf, ich bin ja jetzt, du bist zwar unsere Küchenfee, Gianluca, aber wenn ihr Spargelrisotto kocht, normalerweise gießt man ja beim Risotto-Einkochen immer Gemüsebrühe auf.
Ja.
Und die ist tatsächlich viel zu präsent oder viel zu wuchtig, außer ihr kocht wirklich selber ungesalzen und nicht mit, also keine körnige Gemüsebrühe so aus der Dings, sondern frisch gekocht, dann geht's. Sonst sagt mir, hat mir ein Chefkoch in Italien gesagt, koch bitte entweder Schalen aus oder die Spargelenden und mach dir aus dem Spargel eine Brühe zum Aufgießen. Ganz minimal gesalzen, aber nicht eben so einen fiesen Sud mit körniger Gemüsebrühe, weil du sonst hinterher vom Spargel gar nichts mehr schmeckst und auch absolut keinen Parmesan. Dann in einem grüner Spargelrisotto oder Spargelrisotto. Dann wirklich nur Salz, Pfeffer, bisschen Muskatnuss, Weißwein,
Maxi. Kriegst du das Schlotzige dann rein?
Das Schlotzige?
Ohne
Parmesan, ja. Butter. Also ein Klecks Butter und das Schlotzige kommt ja eigentlich von der Stärke vom Reis. Also normalerweise soll das Schlotzige nicht vom Parmesan sein.
Ich würde trotzdem Parmesan wieder rein.
Ich auch.
Dann hobeln wir auch übers Garnelenrisotto Parmesan, aber
ja,
Vitello Tonnato, auch nicht Fleisch essen, könnte ich mir tatsächlich auch gut mit, auch mit dieser Salzigkeit von den Kapern und so.
Mhm. Das ist allgemein ein geiler Essensbegleiter.
Ja.
Der hier, Memo hat heute zum Mittagessen einen Caesar Salad gezaubert und hat da auch so eine Soße gemacht mit Parmesan und statt Anchovies Kapern.
Ja, ich kenne Anchovies.
Deswegen erinnere ich mich gerade so krass an diese Aromatik von der Kaper.
Auch,
ja.
Geil.
Ja, mega. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Traut euch auch bitte, Schaumwein wirklich zum Essen zu kombinieren.
Immer mehr.
Ja, voll.
Ja? Natürlich. Schaumwein ist kein reiner Aperitivo oder nur zu Geburtstag oder besonderen Gelegenheiten, bla, davon müssen wir mal wegkommen.
Schaumwein ist ein geiler Allrounder.
Voll.
Es geht immer.
Essensbegleiter, absolut. Ja. Oder? Siehst du auch
Finde ich auch.
Ja. Nicht nur im Spritz und im Hugo.
Ja.
Sondern
schmeckt
im
auch so.
Aber wobei ab und zu so ein Aperol-Spritz.
Aber der wäre viel zu schade.
Können wir uns nicht erwehren.
Dafür.
Ja, den nicht, den um Gottes
pur
Willen.
Natürlich nicht, meiner Meinung nach.
Dafür gibt es ja dann die Frizzante oder auch Spumante, aber halt in einer anderen Gewichtsklasse, sag ich mal. Also diese Hefelastigen taugen nichts für Mix.
Nee, gar
die
nicht.
Trinkste pur.
Du brauchst ja auch was Frisches, Knackiges, Fruchtiges für so einen Spritz.
Was Frisches, Knackiges, wer mag's nicht? So.
Gerade weil wir über Schaumweine reden, wir hatten ja in der letzten Folge eigentlich gespoilert, dass wir ein bisschen über die Vinitaly sprechen, wo wir waren. Haben wir schon wieder nicht gemacht.
Haben wir nicht gemacht, ja, nee. Tatsache. Ein bisschen. Ich habe gesagt, dass wir Anna-Maria Clementi getrunken haben. Das war, und darf ich sagen, weil heute fehlt uns so ein bisschen noch immer dieser Magenschwinger-Witz vom Kossi, aber ich muss dazu sagen, das war die beste Reparierhäube der Anna-Maria Clementi, die ich je getrunken habe, weil wir uns ging's so schlecht an dem Morgen und es war so, boah, bis Nachmittag trinke ich nichts. Zack, 10 Uhr morgens, Termin.
Danach
ging
es eigentlich wieder.
Ging's, oder?
Wir haben
drei Schlücke Anna-Maria Clementi und ich war wieder gesund.
Um nochmal auf vorhin zurückzukommen, wir haben ja auch eine private Führung von der Antonia durchs Bardolino gekriegt.
Oh ja.
Und da
hatten
wir
richtig viel Spaß.
Da haben wir auch einen Spritz getrunken.
Das war mein Lieblingsaufenthalt im Bardolino, den ich jemals hatte.
Aber da haben wir tatsächlich Aperol getrunken. Und
also
Shoutout ans Café Matteotti in Bardolino. Wenn ihr diesen Sommer an den Gardasee fahrt, sagt dem Andrea schöne Grüße von der Antonia aus München.
Ja.
Sein Spritz ist wirklich ungelogen der beste weltweit.
Geil.
Die machen
also
so
sehr,
guten
sehr gut,
Spritz.
Ja. Wirklich.
Also, wenn ihr mal nach Bardolino fahrt, geht auf jeden Fall ins Café Matteotti. Ich glaube, diese Werbung darf ich hier machen.
Auf jeden Fall, weil der Spritz war sehr gut. Und wir haben 12 getrunken, jeder.
Als Einstimmung. Nein, aber Winitaly war schon kurz zusammengefasst wieder spannend, schöne Eindrücke.
Für euch auch, du für Memo zum ersten Mal dabei, ja. Schon natürlich stressig.
Ich fand's auch mega gut. Also mir hat Spaß gemacht. Das ist eine andere Mentalität, finde ich, in Italien. Du hast so ein bisschen, es ist nicht so, es klingt jetzt gemein, aber es ist nicht so spießig wie in Deutschland. Mhm. Alle sind ein bisschen lockerer drauf, auch gerade so nach der Messe.
18 Uhr, Vollgas-Party.
Also ganz easy.
Ganze, Straßenparty ganze in Verona.
Piazza delle Erbe war ein einziger Dancefloor. Mhm.
Aber das ist auch voll, ja, das ist wenn ja keine in Italy ist. Mhm. In Verona, da ist immer,
aber nicht so.
Wahrscheinlich nicht so voll, aber da ist immer was los.
Ja,
immer.
Das stimmt.
Das stimmt, aber tatsächlich auch Bottega del Vino, also diese ganzen typischen Läden nach
Sie
der
haben Gas Italy. Gegeben.
Das ist einfach unfassbar. Die Straße ist wie bei unserem Fasching voll.
Ja. Ja, muss die Kohle rein.
Überall brutal.
Die wissen, die Deutschen kommen.
Genau, nicht nur die Deutschen. Da kommt ja wirklich alles.
Ich, also, ich habe irgendwann Welt zwischendurch American zu irgendeinem Local gemeint, hey, sind das jetzt alles Leute von der Messe? Hat er gemeint, nee, nee, da schließen sich ja auch alle aus Verona an, dann zu der Zeit, weil die halt Bock drauf haben.
Ja, super. Das ist gut, ist ja auch cool. Zu laut. Ich meine, du kannst ja auch
nicht
schlafen.
Schlafen kannst du sowieso nicht, das stimmt.
Ha. Aber war auf jeden Fall, glaube ich, spannend. Wir sind einmal alle 3 Tage drüber gelaufen. Und haben alles ganz gut probiert.
Ja, das stimmt. Ja, aber also auch diese Abende in Verona, das war wirklich tatsächlich sehr, sehr schön. Diese Stadt hat einfach schon einen guten Vibe irgendwie. Gianluca, was für einen Song haben wir heute?
Ich habe gerade
für die Playlist.
Ja, und zwar machen wir was in einen Remix, weil der Cossi liebt der Remix. Und zwar von Pier Brivido Fellino. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz alter Song. Ich glaube von Adriano Celentano oder von der Tochter sogar. Und der wurde einfach neu geremixt.
Ah, echt?
Ja, okay. Und ich mag den.
Na gut.
Und der passt gut zum Ferrari. Da kannst du auch mal an die Korken knallen lassen und auch ein bisschen oben ohne tanzen.
Sehr gut.
Ich habe noch einen kurzen Fun-Fact. Es war übrigens genau dieser Perlé, der da rumgespritzt wurde.
Siehst du?
Es gab auch eine Sonderedition, eine 3 Liter. Auf der Hausmesse Santivini vor 2 Jahren, glaube ich, hat der Sandro eine 3 Liter von dieser Ferrari Edition, also oder Formel 1, Formula 1 Edition geköpft. Aber der Perlé, habe ich zumindest gelesen, war auch der da. Ja.
Für alle, die es miterleben wollen, die Fabrizia von Ferrari kommt dieses Mal.
Siehst du, Cliffhanger, perfekter Übergang, Werbung Hausmesse Santivini. Genau. Wann?
Im Mai.
Am 24.05. Mai.
Bei strahlend schönem Wetter natürlich.
Bei strahlend schönem Wetter.
10 bis 18 Uhr.
Ja, ist richtig leckeres zu essen gibt es diesmal.
Das ist wirklich immer schön.
Gianluca, kommst du auch?
Ich komm safe. Steht im Kalender.
Immer mit einer Rose im Mund.
Wir machen Hausmesse.
Machen wir wieder eine Folge.
Ja, klar, wir machen eine Folge.
Ja. Den Gianluca erkennt ja eine Rose im Mund.
Genau. der Bachelor.
Bachelor.
Genau, da verstellen wir wieder unsere Highlights vor. Jeder läuft einmal drüber und ihr könnt mit den Winzern quatschen. Es kommen wirklich sehr viele Winzer selber oder zumindest Leute, die wirklich vom Weingut sind und wissen, worüber sie reden. Ihr könnt euch durchprobieren. Tragt
leckeres
euch ein.
Essen. Boccia spielen.
Ja, wir haben eine Boccia-Bahn gebaut.
Jeden Freitag ab sofort den ganzen Sommer durchgehend Daydrinking bei den Jungs und
mit unserem neuen Weinkühler. Wir haben ein neues Gerät, was Wein in 7 Minuten kalt kriegt. Da könnt ihr alles
weniger sogar. Ja. Ja, weniger sogar. Also alle Weine jetzt kalt.
Das Tolle dabei, weil wenn man sagt, okay, man hat sich durchprobiert und man möchte draußen eine Flasche Wein gemütlich jetzt trinken, zack, 5 Minuten.
Genau.
Ja. Alles gekühlt, bin ich draußen.
Ja.
Genau. Aber Frage aus dem gesamten Sortiment.
Ja.
Zum Vinotex-Preis.
Ja.
Genau.
Ja, ohne Aufpreis.
Das würde ich mal sagen, Gianluca, oder? Da kommst du auch ab und zu mal vorbei. Freitagnachmittag spielen wir ein bisschen Boccia, trinken Fläschchen aus dem Sortiment.
Aber nur, wenn du nicht arbeiten musst.
Benni?
So, okay, jeder Freitag, ist gemacht.
Das piepen wir auch raus.
Aber Freitagnachmittag sitzen wir ja eh mal locker
Freitag
gemütlich zusammen.
Beim
Essen. Da ist ja eh mal ganz entspannt,
ne?
Genau. Aber Gianluca, also du bist auf jeden Fall auch am Start. Mhm. Und apropos ganzes Sortiment für unsere Hörer, auch wenn sie vielleicht nicht in München sitzen und uns hier besuchen können, was haben sie denn trotzdem hier für ein nettes Angebot von uns?
Wir bleiben dabei, oder, Benni? 10% mit dem Rabattcode.
Auch in kalt.
Auch in kalt.
Ja.
Wein mit Freunden, dann gibt es 10%. Da kann man sich auch schön den Ferrari mal mit reingeben oder einfach eine Kiste mixen.
Online kriegt ihr 10% und bei den Jungs in der Vinothek auch.
Stimmt, aber das muss man, aber nur wenn es auf dem T-Shirt steht.
Online auch.
So, online und bei euch vor Ort?
Ich mache ja immer nur Werbung für uns.
Naja, da macht es auch mehr Spaß, weil man sich ein bisschen beraten lassen kann und ein bisschen was haben wir ja auch immer offen. Also traut euch, kommt vorbei bei Santivini.
Auch der Espresso ist fantastisch.
Fantastico. Na gut, dann würde ich sagen, stoßen wir nochmal an, oder?
Grazie.
Salute.
Warte
Warum? Ui, nein. Super, dass die Antonia wieder wütend unterwegs.
Na gut, also Salute, schön, dass ihr wieder dabei wart.
Schön war's.
Bis in 2 Wochen.
Checkt Social Media aus.
Ja, natürlich, Instagram.
Folgt uns.
Liked uns.
Bewertet uns, aber nur 5 Sterne.
Ja, sonst schreibt ihr da gar nichts.
Selbstverständlich. Liebt uns, kommt in der Vinothek vorbei.
Und gönnt euch ein gutes Fläschchen und macht euch einen schönen Abend.
Ciao, ciao.
Ciao, ragazzi. Ciao.